ARD.
Das ist ein sehr emotionales Thema für die Ukraine und das ist etwas, was hier immer große Erleichterung auslöst, wenn es gelingt, Kriegsgefangene zu befreien.
Russland und die Ukraine haben mit dem vereinbarten großen Gefangenenaustausch begonnen.
Der Vatikan steht als Ort für direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine zur Diskussion.
Kreml-Chef Putin will eine Pufferzone an der ukrainisch-russischen Grenze einrichten.
Israels Ministerpräsident Netanyahu hat einen neuen Geheimdienstchef ernannt.
Im Gazastreifen berichten Hilfsorganisationen von Plünderungen.
Hallo, ich bin Janine Artist.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 23. Mai um 16.30 Uhr. US-Präsident Trump hat heute über seine Online-Plattform eine Nachricht verbreitet. Der Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine ist abgeschlossen. Geplant war das seit den Gesprächen zwischen Vertretern der beiden Länder vor einer Woche in Istanbul. Jetzt verkündet Trump den Vollzug. Weißt du Einzelheiten dazu, Janine?
Ja, also Trump ist da offenbar etwas voreilig gewesen. Der Austausch ist angelaufen. Das haben die Ukraine und Russland bestätigt. Aber er ist nicht abgeschlossen. Mit einem kompletten Vollzug ist wohl erst Sonntag zu rechnen. Es sollen ja jeweils 1000 Gefangene der gegnerischen Seite übergeben werden. Bei Tagesschau 24 hat unser Korrespondent in Kiew, Wassili Golot, geschildert, wie wichtig dieser Austausch für die Ukraine ist.
Wenn wir von 1000 Kriegsgefangenen sprechen, dann sind das 1000 Familien, die seit Monaten, zum Teil seit Jahren auf ihre Liebsten warten, sehnsüchtig. Es gibt viele Menschen, es sind ja tausende Menschen, die in Kriegsgefangenschaft sind. Es gibt viele Mütter, Ehepartner, die zu diesen Austauschen kommen und versuchen von den Kriegsgefangenen, die befreit worden sind, Informationen zu bekommen über ihre Angehörigen. Hast du den Namen gehört? Hast du die Stimme gehört? Weißt du, wie es ihm geht? Weil sehr, sehr viele Informationen über die Kriegsgefangenen eben nicht da sind. Das heißt, es ist ein sehr emotionales Thema für die Ukraine und das ist etwas, was hier immer große Erleichterung auslöst, wenn es gelingt, Kriegsgefangene zu befreien.
Trump hat in seinem Post zu dem Austausch auch geschrieben, Glückwunsch an beide Seiten, könnte das zu etwas Großem führen? Ja, das Große, damit könnte er Friedensverhandlungen meinen. Der Vatikan hat ja angeboten, dass dort direkte Gespräche zwischen den Präsidenten Putin und Selenskyj stattfinden könnten. Ob es dazu kommt, ist aber offen. Wie ist denn da gerade der Stand?
Also das geht so ein bisschen hin und her. Es gab einen US-amerikanischen Medienbericht, in dem es hieß, dass feststeht, dass es Mitte Juni Friedensgespräche im Vatikan geben wird. Der Chef der vatikanischen Diplomatie, Kardinalsstaatssekretär Parolin, hat das aber dementiert. Kurz zusammengefasst hat er gesagt, die Bereitschaft ist da, also beim Papst, aber eine Entscheidung über das Angebot gibt es noch nicht. Und mit dem Vatikan als möglichen Ort der Vermittlung beschäftigt sich auch die neue Ausgabe des Tagesschau-Podcasts 11KM. Da hat unser ARD-Korrespondent in Rom, Tilman Kleinjung, erzählt, warum er den Vatikan für besonders geeignet als Verhandlungsort hält.
Der Vatikan hat tatsächlich keine großen Interessen in diesen Konflikten und das macht ihn als Vermittlungsort so glaubwürdig und so überzeugend, denn der Vatikan will jetzt zum Beispiel anders als die USA nicht die Rohstoffe von der Ukraine haben oder er will anders als Putin nicht Landgewinne machen. Er ist da tatsächlich komplett befreit von irgendwelchen Wünschen und Ansprüchen und irgendwelchen Zielen, was das betrifft. Er hat tatsächlich nur eins im Blick, nämlich Frieden für die Menschheit. Und das könnte ja tatsächlich in solchen Vermittlungen tatsächlich eine Riesenchance sein, dass da der Vatikan als Vermittlungsort oder sogar möglicherweise auch als Vermittler als besonders glaubwürdig angesehen wird.
Papst Leo würde wahrscheinlich nur den Rahmen geben und einladen und gar nicht aktiv vermitteln. Aber trotzdem schätzt Tilman Kleinjung es so ein, dass seine Person eine große Rolle spielen könnte.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt dabei jetzt, dass wir mit Papst Leo einen US-Amerikaner als Papst haben und dass wir mit Donald Trump einen US-Präsidenten haben, der sich ja da eigentlich gar nicht so richtig reinmischen will. Der will sich ja eigentlich einen schlanken Fuß machen in diesem Krieg und sagen, das ist eure Sache, Europäer, kümmert ihr euch darum.
Again, this was a European situation. It should have remained a European situation. Should have remained.
Das hat er wirklich mehrfach gesagt. Und jetzt gibt es einen US-amerikanischen Papst, der einen gewissen moralischen Druck auf Präsident Trump ausüben kann und sagen kann, nein, wir brauchen dich hier mit am Tisch. Und das ist ja das eigentliche Ziel dieser Verhandlungen, dass die USA mit ihrer ganzen Macht und auch mit ihrem ganzen Einfluss an diesen Verhandlungen beteiligt sind. Weil, dass dieser Krieg ohne Beteiligung der USA zu einem gerechten und für alle Seiten irgendwie anzunehmenden Ende kommt, das ist eigentlich nicht vorstellbar. Die USA müssen dabei sein. Und das ist genau der Schlüssel, warum hier der Vatikan gerade ins Spiel kommt.
Das ganze Gespräch mit Tilman Kleinjung könnt ihr im Tagesschau-Podcast 11KM mit dem Titel Ukraine-Krieg – Frieden made by Vatikan hören.
Ja, du hast ja eben gesagt, es geht hin und her. Gibt es noch weitere Stimmen zu dem Vorschlag, sich im Vatikan zu treffen?
Ja, und da bekommt man den Eindruck, dass es doch eher unwahrscheinlich ist, dass es dort bald Gespräche geben könnte. Der russische Außenminister Lavrov hat zum Beispiel gerade gesagt, dass er findet, dass das kein passender Ort ist. Nach dem Treffen in Istanbul letzte Woche hieß es zwar, dass es eine weitere Verhandlungsrunde geben soll, aber da blieb offen, wann und wo. Und auch Kreml-Sprecher Peskow hat noch einmal betont, dass weder Ort noch Zeit festgelegt sind. Und die italienische Ministerpräsidentin Meloni wiederum, die soll jetzt auch Alternativen zum Vatikan ins Spiel gebracht haben, und zwar Genf oder auch wieder Istanbul, das berichten mehrere italienische Zeitungen.
Und dass Russlands Präsident Putin überhaupt an Friedensverhandlungen interessiert ist, das wird ja auch als, sagen wir es mal ganz vorsichtig, fraglich angesehen. Zu dem Vatikanvorschlag hat er persönlich bisher nichts gesagt. Dafür hat er aber gerade wieder etwas angekündigt, das hellhörig macht und auch eher darauf hindeutet, dass er weiter Krieg führen will. Was hat er genau gesagt?
Naja, er hat wieder von einer Pufferzone geredet, die er einrichten will, beziehungsweise soll das auch schon im Gange sein. Darüber hat unser Kollege Markus Schubert auf NDR Info mit unserem Korrespondenten Frank Eichmann gesprochen und ihn als erstes gefragt, wo denn diese Pufferzone verlaufen soll.
Das hat Putin nicht konkret ausformuliert, als er mit diesem Gedanken, diesem aufgewärmten Gedanken in der Sitzung mit Regierungsmitgliedern eben genau erklärt hat, wir werden diese Pufferzone einrichten. Aber Sinn ergibt nur eine Variante, nämlich Russland wird auch in den nördlichen Grenzgebieten zur Ukraine diese Pufferzone auf ukrainischem Gebiet einrichten. Wie breit? Auch das unklar. Es gibt Spekulationen über 30 Kilometer, vielleicht sogar 100 Kilometer. Und das Argument des Landes, das den Krieg ja begonnen hat, ist, wir sind das Opfer. Die Ukraine beschießt unser Gebiet, auch Zivilisten. Und darum soll dieser Streifen entmilitarisiert werden. Angeblich, so Putin, ist Russlands Armee bereits dabei, das umzusetzen.
Wie blickt Kiew auf die Ankündigung?
Ja, kurz und knapp, ukrainischer Außenminister auf Ex. Die neue aggressiven Forderungen sind eine klare Absage an Friedensbemühungen und zeigen, dass Putin der einzige Grund für das andauernde Töten ist und bleibt. So war das heute nachzulesen.
Sie sagen es, das Ganze ist eine schwach bemäntelte Wiederbelebung des ersten Einmarsches im Februar 2022. Also ist das eine Verbreiterung der Front? Plant Russland einen ganz neuen Anlauf für eine Invasion von Norden her?
Ja, wichtig ist, glaube ich, es ist keine neue Überlegung Putins, sondern er hat das seit Kriegsbeginn, wir haben es gezählt, 8-mal schon vorgetragen. Und Ruhe herrscht ja sowieso nicht, auch in diesen nördlichen ukrainischen Grenzregionen, Kharkiv oder Sumy. Auch über Angriffe auf diese Städte berichten ja unsere Kolleginnen und Kollegen in Kiew immer wieder. Aus Russland werden sie dazu nichts hören, außer das, was der Präsident erklärt und der Volksmeldungen. Aber in der Tat klingt es so, weitere Eskalation. Ja, es kann sein, dass dort an den Grenzstationen in diesem Gebiet jetzt heftiger gekämpft wird.
Und wir schauen auch noch auf neue Entwicklungen im Nahen Osten. Da gibt es eine wichtige Personalie zu melden, Janine. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat nämlich einen neuen Geheimdienstchef ernannt.
Ja, und zwar ist das Armeegeneral David Zini. Er wird Mitte Juni Direktor des Inlandsgeheimdienst Shin Bet. Damit ist er Nachfolger von Ronen Bar. Und die Vorgeschichte ist sehr spannend. Bar hatte nämlich heftige Auseinandersetzungen mit Netanyahu. Die drehen sich darum, dass sein Geheimdienst gegen zwei Mitarbeiter von Netanyahu ermittelt. Die werden verdächtig, Geld aus Katar angenommen zu haben. Und Katar gilt ja als Unterstützer der palästinensischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. Wegen der Ermittlungen gegen seine Leute hat Netanyahu Bar entlassen. Dann hat er es wieder zurückgenommen, weil es Proteste gab. Aber Barr geht sowieso freiwillig. Er hatte schon angekündigt, zurückzutreten. Er sagt, dass er im Zusammenhang mit dem Überfall der Hamas auf Israel im Oktober vor 2 Jahren persönlich versagt hat und daraus die Konsequenzen zieht. Netanyahu dagegen hat von Anfang an jede Verantwortung für das Versagen sämtlicher israelischer Staats- und Militäreinrichtungen von sich gewiesen. Und nochmal zu der Entlassung. Das oberste Gericht Israels hatte sich damit befasst und festgestellt, dass sie nicht rechtens war. Da hatte Netanyahu sie aber auch schon wieder rückgängig gemacht.
Wir haben hier ja auch immer wieder auf die humanitäre Situation im Gazastreifen geschaut. Die Versorgung mit Hilfsgütern, die Israel fast 3 Monate blockiert hat. Jetzt ist das wieder angelaufen, aber es gibt dabei immer noch Schwierigkeiten. Welche genau sind das?
Ja, das große Problem ist die Sicherheit bzw. die eben nicht vorhandene Sicherheit. Palästinensische Hilfsorganisationen berichten, dass es Plünderungen gibt, teilweise von bewaffneten Gruppen. Und auch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat gerade gemeldet, dass 15 Lastwagen geplündert worden sind. Die Organisation hat an die israelischen Behörden appelliert, zu unterstützen, um deutlich größere Mengen Nahrung schneller, gleichmäßiger und auf sichereren Routen nach Gaza bringen zu können. Ohne sofortige Maßnahmen würde 2 Millionen Menschen extremer Hunger drohen. Israel wirft übrigens der Hamas immer wieder vor, die Hilfsgüter zu stehlen und teuer zu verkaufen, um Kämpfer und Waffen zu finanzieren. Die Terrororganisation hat heute mitgeteilt, dass bei israelischen Luftangriffen mindestens 6 Palästinenser getötet wurden, die Hilfstransporte vor Plünderern schützen sollten.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Janine Artist aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse und bis bald.